Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Hayat, ich bin Schriftstellerin, Übersetzerin und Host und Erfinderin von Vampire. Als Gästin habe ich mir diesmal die zauberhafte Schriftstellerin Daniela Dröscher eingeladen. Nachdem wir in der letzten Ausgabe mit Jade Önder schon so ausführlich über Danielas erfolgreichen Roman Lügen über meine Mutter gesprochen haben und sie damit quasi schon passiver Teil von Vampire war, ist es mir deshalb eine ganz besondere Freude, dass sie jetzt auch aktiv dabei sein wird. Daniela Dröscher ist Autorin zahlreicher Theaterstücke, Essays, Kurzgeschichten und Romane. Zuletzt stand sie 2022 mit Lügen über meine Mutter auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und ist auch ansonsten bereits vielfach ausgezeichnet und preisdekoriert für ihre Arbeit. Zu unserem Gespräch hat Daniela ihre langjährige Heldin Yoko Tawada mitgebracht. Yoko Tawada schreibt in japanischer und deutscher Sprache. Sie lebt seit den 1990er Jahren in Deutschland, zunächst lange in Hamburg, inzwischen in Berlin. Damit ist sie quasi auch geografisch eine Brücke zwischen Daniela und mir und arbeitet grenzüberschreitend, furios und furchtlos in so ziemlich jedem Genre. Roman, Essay, Erzählung, Lyrik, Akademie und kompletter Freestyle. Ihr Werk sprüht nur so vor liebevollen Beobachtungen, klugen Einsichten und poetischen Formulierungen. Völlig verständlich also, dass sie Daniela seit vielen Jahren nicht loslässt. Wie ihr in dem Gespräch hören werdet, habe auch ich mich sofort mitreißen lassen von Tawada und ihrer Intelligenz und der großen Zuneigung zur Welt. Dass sie nach wie vor der bekannteste Geheimtipp der Literatur ist, das wollen wir, also Daniela und ich, nicht hinnehmen und hoffen sehr, euch alle anzustecken und anzustiften mit der wundervollen Yoko Tawada und ihrem leuchtenden Werk. Wie immer findet ihr alles, worüber wir sprechen, in den Shownotes verlinkt und ich freue mich, wenn ihr uns unter vampire-podcast auf Instagram folgt, den Podcast auf der Plattform eurer Wahl abonniert und uns dort ein paar Sterne hinterlasst und uns weit und breit weiterempfehlt. Nun aber erstmal ganz viel Spaß mit Daniela Dröscher und Yoko Tawada. Liebe Daniela, herzlich willkommen zu Vampire.
Hallo Rascha, ich freue mich total, mit dir zu sprechen heute.
Ich freue mich auch riesig, Daniela, und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und vor allem danke ich dir, dass du eine Autorin vorgeschlagen hast. Yoko Tawada, da werden wir heute sehr viel drüber reden, die, das hast du selber geschrieben, als du mir gesagt hast, über wen du reden möchtest, der sozusagen berühmteste Geheimtipp der Literatur ist. Und das finde ich eine ganz tolle, also du hast es selber als Zitat verwendet, du hast selber gesagt, irgendjemand hat das mal gesagt, also das stammt nicht von dir. Aber ich finde das eine ganz schöne Annäherung, denn also der Name Yoko Tawada ist mir natürlich auch immer bekannt gewesen. Ich habe aber tatsächlich noch nie was von ihr gelesen gehabt, bis jetzt eben vor einigen Wochen, wo wir uns darauf geeinigt haben, dass wir über sie sprechen. Und du hast mir so eine Freude damit gemacht, eine ungeahnte in diesem Jahr, eine literarische, denn ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal für eine Aufnahme so viele Notizen gemacht habe. Ich habe hier diese ganzen Bücher liegen, wie viele Zettel ich in den Büchern irgendwie drin habe. Ich bin in so ein YouTube-Rabbit-Hole gefallen und nichtsdestotrotz natürlich, ich meine, sie begleitet dich schon sehr lange, mich jetzt nur ein paar Wochen, also deswegen freue ich mich total, alles von dir zu hören und hoffentlich so ein paar Stichworte geben zu können mit meinen teilweise wirklich sehr ungeordneten Ideen, weil, und darüber reden wir ja bestimmt auch gleich, dieses Werk ja überhaupt nicht einfach zu greifen ist und das macht aber die Freude und den Charme ja irgendwie aus und den großen Spaß, den man damit haben kann. Aber vielleicht fangen wir so an wie immer mit meinen Gästinnen. Erzähl doch mal, wie ist sie in dein Leben gekommen?
Ah ja, das ist eine schöne Frage. Also erstmal, mich freut es total, dass es geklickt hat bei dir, mit euch beiden, Yoko und dir. Wann ist sie mir das erste Mal begegnet? In einem Seminar tatsächlich, in einem Germanistik-Seminar. Das war im Jahr 99, glaube ich, 99 oder 2000. Und in dem Seminar ging es um, eigentlich haben wir die ganzen Camusso-PreisträgerInnen gelesen. Ne? Also wie hieß das damals noch so? Literatur von Menschen mit nicht deutscher Herkunft oder so, so ganz.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie der offizielle Titel war, aber irgendwie sowas. Ja.
Genau. Genau.
Olga
Und
Gratnova hat den mal bekommen und ich glaube, Santhoran Varathayara war, glaube ich, der letzte Camus-Preisträger, wenn mich nicht alles täuscht, weil den gibt es
ja,
nicht mehr, den
den gibt es
Camus-Preis.
nicht mehr, ne? Den gibt es nicht
Genau, das ist
mehr.
vor ein paar Jahren
Genau.
abgeschafft worden. Ich glaube, weil sich jetzt so langsam alle einigen, dass man mal anfangen könnte, uns, sage ich mal, also Menschen
Ja.
mit nicht nur deutscher Herkunft, nicht zu othern und so, aber egal,
Darüber hast
das.
du mal einen sehr schönen Text geschrieben, fällt mir ein, dass du einfach bitte Literatur schreiben möchtest und als Autorin gelesen werden willst.
Das
In der Zeit. Erinnerung. Ja, genau.
Migrationsmaskottchen.
Genau.
Ja,
Den fand ich so.
mein viral moment of fame.
Ja, aber da sind wir genau in diesem Thema. Also das ist tatsächlich, es war aber noch zu einer Zeit, da war das sozusagen wirklich noch sehr exotisch sozusagen in der deutschsprachigen Literatur. Also dieses Othering war eigentlich voll im Gange, ne? Und Camusso war auch nicht hinterfragt oder so. Und welche Autorinnen haben wir denn noch gelesen? Libuche Monikova, Selim Özdoğan. Ich weiß gar nicht genau. Und ich eben und Yoko Tawada Yoko, wie man in Japan sagt, war auch dabei. Und das Buch, das wir gelesen haben, war Das Bad. Es war noch eine Übersetzung. Sie schreibt ja gleichermaßen auf Deutsch und auf Japanisch und veröffentlicht auch auf beiden Märkten. Und Das Bad ist die Geschichte einer Dolmetscherin, einer Frau, die ja eigentlich ihre Identität, ihre Zunge, ihre Sprache verliert, aber am Ende auch wiedergewinnt. Das ist die Geschichte einer Verwandlung. Es geht um Körper, es geht um Liebe, um Sprache. Bei Yoko Tawada geht es fast immer um Sprache. Also, und es ist, das war, glaube ich, auch mein Klickmoment mit ihr. Es ist eine Ich-Erzählerin. Also diese Art und Weise, Ich zu sagen, die hat mich total verführt. Das war sozusagen, also der Ton dieses Erzählens, gar nicht so sehr die Geschichte, sondern dieser Ton, dieser ganz bestimmte Tawada-Sound, der auch in der Übersetzung schon zu hören war für mich. Hast du das gelesen, zufällig?
Das
Das
habe ich
war.
tatsächlich leider nicht gelesen. Ich habe mir alles, was in der Hamburger Bücherhalle zu haben
Ja.
war,
Ja.
geholt. Und warte, ich zeige dir diesen Stapel mal. Das kann man jetzt natürlich nicht so sehen, aber das ist der Stapel.
Wow,
Es ist das
okay.
ganze Tawada-Regal in der Bücherhalle ist jetzt leer, weil die alle bei mir in der Wohnung liegen. Und
Okay.
das sind jetzt tatsächlich irgendwie, also das Bad war nicht dabei. Genau. Ich habe einfach mal so einen
Ja.
Korb genommen und alles irgendwie raus. Was ich, also ich finde das total spannend, was du gerade sagst, dass sozusagen die Ich-Erzählerin das war, was bei dir geklickt hat, also der Sound und alles natürlich. Und kannst du sagen, warum ausgerechnet dieses Ich irgendwie dich so fasziniert hat? Weil das finde ich spannend, weil ja auch, ich meine, jetzt will ich nicht zu sehr auf, wir haben es gerade kurz im Vorgespräch schon sagen, irgendwie auf dein eigenes Schreiben, wofür du gerade im Moment immer noch sehr viel unterwegs bist, Lügen über meine Mutter, dein letztes sehr erfolgreiches Buch, was ja auch mit dem Ich arbeitet natürlich und aber genau, aber zurück zu Das Bad und der
Ja.
Ich-Erzählerin bei Tawada. Sprichst du
Ja.
eigentlich Japanisch? Das ist jetzt mal hier, oder
Nein.
liest du ja? Nein.
Nein, das ist ein großer Schmerzpunkt. Ich hatte mich eingeschrieben damals in Tübingen für so ein zweijähriges Japanologiestudium, eigentlich eher so einen Japanischkurs. Und dann habe ich mich aber verliebt und bin in Berlin geblieben. Damn.
Verdammt.
Ja, genau, nein, leider, leider, leider nicht. Also ich kann so Baby, 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 Baby Japanese so zählen. Und also nein,
Aber
leider nicht.
immerhin.
Also, und genau, also dieses Ich, was ist die Faszination? Das ist interessant, weil ich habe es mich in der Form so noch nie gefragt. Ich glaube, es hatte zu tun damit, dass es ein sehr, sehr sensitives Ich ist, das so ganz genau die Welt anschaut, Wörter anschaut, das sehr theoretisch auch ist und auch so über intellektuelle Dinge nachdenkt, gleichzeitig eine Geschichte erzählt. Also dieses Ich, das ich dann später im Personal Essay entdeckt habe, das Wort hatte man damals auch noch nicht, das ist sozusagen, das war in dieser Geschichte auch schon angelegt. Ein Ich, ich habe das als sehr frei empfunden, als sehr sinnlich, aber eben auch sehr klug. So, und ich finde, da kamen, also Sinn und Sinnlichkeit, das hat sich in diesem Ich auf eine Weise verbunden und Humor. Also Tawadas Texte sind extrem leichtfüßig, humorvoll, und ich glaube, diese Kombination die war mir zu diesem Zeitpunkt so noch nirgendwo begegnet. Und natürlich, die also ist eine ganz klar feministische, queer-feministische Autorin. Das war damals echt auch noch quite rare.
Mhm. So. Aber wurde das auch schon wahrgenommen? Also wenn du sagst 1999, also witzig, vor ein paar Wochen hat eine Freundin von mir gesagt, ach, die 90er vor 20 Jahren. Und dann meine ich so, Schätzelein, 30 Jahre.
Ja.
Also, das ist nicht mehr gestern gewesen, aber 1999 fühlt sich auch für mich noch so an, als wäre es gestern gewesen. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn man sich heute mal eben umschaut, was du auch gerade sagst, dass das alles dir völlig neu war, also auch dieses sensitive Ich, alles, was du sagst, ist ja sehr viel. Es sind sehr viele Adjektive, Attribute, die direkt irgendwie in einem. Hast du das damals schon so auch tatsächlich benennen können oder ist das alles auch dann so im Nachhinein passiert, während du weitergelesen hast, wahrscheinlich dann auch, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe sehr intuitiv, also ich habe mich einfach schockverliebt. So, ich glaube,
das war
sozusagen, ne, du ja auch.
Ja,
den,
voll,
ne?
Total.
Man stürzt in dieses Universum und es ist so speziell, es ist so vielfältig, es ist so ganz, ganz, ganz eigen. Und nee, ich hätte das auf gar keinen Fall so benennen können. Ich habe sozusagen wie so eine, also ich hatte sozusagen die Fährte aufgenommen, ich war angefixt und habe einfach weitergelesen. Als nächstes habe ich, glaube ich, die Talisman, diese Essays gelesen, dann da hast du sie, genau. Dann die Verwandlungen, das sind ihre Poetikvorlesungen. Da denkt sie so sehr, sehr schön und sehr komplex über Stimme, Schrift und Bild nach, also aus so einer deutsch-japanischen Perspektive, die ja immer mitläuft bei ihr, auf die sie nicht reduziert werden sollte, möchte sie auch nicht. Aber genau, und ich habe sozusagen gelesen, gelesen, gelesen und war, ohne es zu wissen, eigentlich auf der Suche nach meiner literarischen Stimme. In den Verwandlungen gibt es den schönen Satz, wie kann ein Wissenschaftler sicher sein, dass er sich nie verwandelt? Und ich glaube, sie, also das habe ich ihr auch mal geschrieben und ich glaube, das stimmt halt auch genauso. Ich glaube, sie hat mich verwandelt. Sie hat mich eigentlich von einer Wissenschaftlerin in eine Autorin verwandelt. Und genau, durch sie habe ich mich auch ermutigt gefühlt, Essays zu schreiben. Die habe ich dann geschrieben. Und das hatte recht schnell kann das nur so blöd sagen. Das hat gut geklappt in dem Sinn, dass ich sehr früh zwei Essaypreise bekommen habe. Also
du
daran sollte ich
sagen, das war sehr schnell sehr erfolgreich. Das ist in Ordnung,
ja, okay,
das zu sagen.
Danke für deine Schützenhilfe. Genau, das war sehr schnell sehr erfolgreich. Und ich habe gemerkt, dieses Essay-Schreiben, diese Texte, in denen ich sagen kann und sehr nah bei mir bleiben kann, aber über alles nachdenken kann, worüber ich nachdenken möchte, das war eine große Befreiung. Und das war eigentlich das waren so die Schlüsseltexte, mit denen ich mir mein literarisches Schreiben ja so aufgeschlossen habe quasi. Und das waren die Texte von Tawada, weil die selbst so, so frei sind in dem, was sie tun. Und eben fast in allen Texten sagt sie ich auf diese sehr spezielle, sehr freie Weise. Ja.
Ja, also es ist alles, was ich versuche ein bisschen einen Faden zu finden, denn alles, was du sagst, könnte ich jetzt direkt mit den 10 nächsten Fragen beantworten. dieses Ausmaß an Freiheit, also das steht hier bei mir auch alles ganz groß in meiner ersten Notiz: Freude, Spaß, spielerisch, grenzenlos, Freiheit. Und was ich mich gefragt habe, weil ich diese Idee des literarischen Geheimtipps so spannend fand, dass du die direkt aufgebracht hast, aber jetzt, nachdem ich mich da auch so reinbegeben habe, auch eigentlich unfassbar trist. Also es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits so früher, als man so die Indie-Band entdeckt hat, die halt niemand kannte, fühlte man sich halt cool, ne?
Ja.
Aber heute denke ich halt so, und gerade jetzt zum Beispiel auch eben bei diesen Tawada-Texten beispielsweise, dass die viel mehr gelesen werden müssten, diskutiert werden müssten, in der Öffentlichkeit sein müssten, wir drüber sprechen müssten. Nicht nur, weil sie einen persönlichen Nutzen für jede Leserin, jeden Leser hätte, sondern auch, weil sie, und das ist ja vielleicht ein bisschen langweilig für einen Otto-Normalleser, ich glaube auch unseren eigenen literarischen Diskurs, in dem wir in Deutschland immer wieder so wahnsinnig feststecken, mal öffnen würden und mal ein bisschen irgendwie, Also das kommt mit Sicherheit auch aus diesem, ich kenne mich ansonsten mit japanischer Literatur gar nicht aus. So. Ja. Also deswegen kann ich da jetzt keine Referenz sagen und sagen, so, das ist so in der japanischen Literatur, das ist ja auch schon wieder so dogmatisch. Aber was ja bei uns irgendwie so, oder was mir immer auffällt, ist halt, oder was mir jetzt gerade auch bei der Lektüre wieder aufgefallen ist, wie eng wir Text fassen oder die Idee von einer Literatur fassen. Da gibt es Romane, da gibt es Kurzgeschichten, wie du auch sagst, da gibt es Personal Essay, das hatten wir vor 20 Jahren noch nicht. Ne? Also dieses so, wir müssen das erstmal alles erfinden und man fragt sich, warum eigentlich? Also warum können wir nicht einfach so frei Texte schreiben, die uns anfassen und warum ist es so verwerflich nach wie vor, wenn wir emotional angefasst werden auch und durch die Weichheit und durch den Humor und sie gestattet sich das alles. Grenzen interessieren sie überhaupt gar nicht so und ich selber habe ja eine große Heldin, Edla Adnan, über die ich hier auch schon mit Caro Stacher gesprochen habe. Es hat mich total an Edla Adnan erinnert, die auch einfach so, also auch auf eine ganz andere Art und natürlich völlig anderer kultureller Kontext, aber auch so unglaublich frei. Und bei ihr ist es ja nun so, sie schreibt halt auf Arabisch und auf Französisch, weil Libanon und sie hat lange in Paris, also sie ist jetzt auch in Paris vor letztes Jahr verstorben, sehr alt. Und diese Idee, jemanden zu haben, der so auf zwei ganz verschiedenen Kontinenten, Ländern, Kulturen, Sprachen einlässt und damit spielt und arbeitet, das ermöglicht ein Ausmaß von Freiheit im eigenen Denken und im eigenen Schreiben, was ich wünschte, dass wir das in die Welt transportieren könnten.
Absolut, absolut. Also diese Kategorie transnationale Literatur, ne, die gab es auch noch nicht damals, aber eigentlich schreibt sie das ja. Das ist sozusagen, das verstehe, also das ist ja dieses radikale Bewohnen des Zwischenraums und dieser Raum ist ein Raum in sich, für sich und der ist sozusagen, der ist so reich. Und ich glaube, mich schmerzt es auch immer, wenn ich feststelle, dass sie so reduziert wird auf dieses Deutsch-Japanische. Ne? Das ist sozusagen, na klar, das ist eine große Oberkategorie, aber was sagt uns das? Das ist eigentlich viel zu eng und viel zu vereinfachend. Und dieses, sie sollte mehr gelesen werden, definitiv. Also dieses Werk ist eine Entdeckung. Wer immer sich reinwagt, gelangt in den Kaninchenbau, wie du schon gesagt hast, weil das macht ein bisschen süchtig. Ich finde, ich konnte schlecht aufhören damals. Woran es vielleicht auch liegen mag, das weiß ich nicht. Sie ist ja sehr treu immer noch Autorin im Konkursbuchverlag, ne? Also in dem schönen Tübinger Verlag. Das ist, hat womöglich damit zu tun, ich weiß es nicht. In Japan ist sie ein Superstar. Also wenn man sagt, man kennt sie oder hat über sie, ich habe eine Promotion sogar zu ihr geschrieben, dass es begegnet einem ehrfürchtiges Lächeln und woran liegt das? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es vielleicht zu wenig erzählerisch ist oder so. Also ne, angeblich ne, Romane, dass nur Romane sich gut verkaufen oder breit gelesen
so
werden.
Das ist so ein Blödsinn. Wir könnten das einfach mal, ich habe vor 2 Tagen noch mit einer Autorin und Freundin gesprochen, die sagte, ja, ihr Verlag hat die Kurzgeschichten, die sie aktuell fertig hat, nur gekauft unter der Prämisse, dass jetzt ja auch, dass sie sozusagen einen Roman gleich mitkaufen, der dann hinterherkommt. Weil es nach dem Motto, niemand interessiert sich für Kurzgeschichten. Das ist so ein Blödsinn. Also, egal, anderes Thema, da könnten wir uns wieder, aber dieser Zwang auch natürlich irgendwie ökonomisch diesen Formen treu zu bleiben für jetzt AutorInnen, weil wir ja nun auch in irgendeiner Form von irgendwas leben müssen, der mag wahrscheinlich auch zutreffen, aber es ist ja auch immer so ein bisschen Huhn oder Ei. Ja? Sie erzählen uns, dass nur das ist möglich, aber andererseits gibt es Romane, auch gerade in letzter Zeit, oder Texte, sage ich mal, in letzter Zeit, die sehr wohlwollend und auch mit Preisen rezipiert worden sind. Blutbuch natürlich unter anderem, aber auch zum Beispiel, was ich jetzt wahnsinnig gerne gelesen habe, schon bevor er den Preis bekommen hat, Leipziger Buchmesse, unser Deutschlandmärchen. Ganz großartiger Text. Es gibt manchmal so Momente, wo man denkt, so, das sind Texte, die hätte ich gerne geschrieben. Das war einer davon. Und es gibt ja ein Verlangen danach, Form aufzubrechen und andere Dinge wahrzunehmen. Also wenn wir hier irgendwie einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass Yoko Tawada ein bisschen die eine oder andere Leserin zusätzlich bekommt, dann würde mich das sehr freuen.
Mich auch, absolut, absolut.
Du
Darüber
hast,
interessiert. Ja. Nein,
ja,
sag du.
Sag du, nein, es ist dein Raum.
Ich glaube, das Buch, mit dem sie bisher die größte Öffentlichkeit hatte, nicht, dass das der Maßstab sein soll, aber es freut mich natürlich, wenn es gelingt. Das war das Eisbärbuch, glaube ich, oder?
Es ist schön, dass du sagst, weil über das würde ich jetzt direkt auch sprechen, weil du das auch angeführt hast bei deinen Lieblingsbüchern. Etüden im Schnee. Passt doch ganz schön in Hamburg. Im Hagenbeck hat vor ein paar Monaten hat es auch Eisbärnachwuchs gegeben, ein Eisbärmädchen. Aber sie hat noch keinen Namen.
Ah ja, lustig.
Das ist zum Beispiel auch, ist mir bei meiner Recherche aufgefallen, unter anderem auch in der New York Times besprochen worden. Also alles so Ritterschläge
und
nichtsdestoweniger. Aber erzähl uns ein bisschen was über das Buch. Das ist nämlich auch ein sehr, also es steht auch Roman drauf, aber
richtig.
Es ist auch ein sehr spezielles Buch, was ich auch echt fantastisch fand. Also erzähl uns ein bisschen was drüber,
ja.
Wenn du magst.
Genau, das machen wir vielleicht gemeinsam, weil meine Lektüre ist schon ein bisschen länger her und ich muss... Also ich glaube, allein diese Stoffwahl fand ich damals amazing. Ich dachte, sie tut's, macht sie es wirklich? Das ist ungefähr so, wie wenn eine isländische Autorin über Elfen schreibt oder so. Also das ist sozusagen, also das ist ja so ein, das liebe ich zum Beispiel auch an ihr, fällt mir gerade an, diese kategorische Verweigerung von E und U. Kein Stoff ist sozusagen zu profan oder nichts ist zu klein oder nichts ist zu, das ist auch so sehr, sehr typisch für Tawada. Also sie hat wirklich über diesen Eisbären geschrieben und entdeckt ja in ihm so einen Gefährten. Also auch Knut wird geothert eigentlich die ganze Zeit und dieses Thema der Fremdheit, das bei ihr sich durchzieht, ne? Durch, also die sozusagen, und aber alles kann fremd werden. Also nichts ist fremd, sondern Dinge werden fremd gemacht oder kommen uns fremd vor. Und Fremdheit ist bei ihr eigentlich immer eine Einladung, ne? Eine Einladung, sich einzulassen und etwas so zu sehen, wie wir es noch nie gesehen haben. Und wir reisen eben in diese Welt des Eisbären, der Eisbären. Und das ist, ich meine, da ist auch alles drin, ne? von Klima, Anthropozän und diese ganzen großen Diskurse. Sie hat sie immer, aber sie hat sie, sie schafft es, sie in der Nussschale zu erzählen. Und oftmals an ganz, ganz kleinen Gegenständen, Dingen oder in dem Fall eines Lebewesen, das sozusagen ja ein Bildzeitungs
Phänomen.
Topic war, ne? Also sozusagen. Und ja, wie hast du das Buch gelesen? Was war deine?
Also sie macht ja auch noch mehr. Also es geht ja nicht nur um Knut, sondern es ist ja wirklich eine Familienepos. Es ist ja gerade so eine Familiensaga, denn sie fängt an mit Knuts Großmutter, die Schriftstellerin war, übrigens. Und das ist halt schon so irre, dass du es halt anfängst zu lesen wie ein Familienroman, der aber, und du weißt nicht so genau, was lese ich hier eigentlich gerade, lese ich hier irgendwie so eine crazy Mischung aus Disney und Wes Anderson und dann ist mir aber beispielsweise eingefallen, dass Andrzej Kurkow, dieser ukrainische Autor, hat ja mal ein Buch geschrieben, das heißt Picknick auf dem Eis, wo es auch um die Freundschaft geht zwischen einem Mann und einem Pinguin, den er aus dem Kiewer Zoo rettet und dieser Pinguin auch dann mit ihm lebt. Und eben diese Beziehung zwischen diesem Menschen und diesem Pinguin auch ganz viel erzählt, aber da geht, also, und das hat mich dann auch irgendwie daran erinnert und das halt zu benutzen, diese Beziehung eben als zwischen Mensch und Natur sowieso, aber auch einfach umzukehren, was wir Menschen ineinander sehen oder auch nicht. Mhm. Beispielsweise das, was du gerade sagtest, dass Fremdheit als Einladung gesehen wird, das finde ich einen sehr schönen Satz. Und beispielsweise hier in Etüden im Schnee, warte mal, das ist direkt auf Seite 12, also sofort am Anfang. Und das ist noch die Geschichte der Großmutter. Also das Buch ist in drei Teile geteilt. Die Großmutter, die Mutter und dann am Schluss Knut. Steht schon in dem ersten auf einer der ersten Seiten. Bis dahin hatte ich mir nie die Frage gestellt, wie ich in den Augen der anderen Kinder aussehen könnte. Meine Nasenform und meine Fellfarbe unterschieden sich von denen der Masse. Das war mir erst durch die Spitznamen bewusst geworden, weil sie Spitznamen erhält: Schneekind, Spitzmaul und so weiter. Also sie thematisiert es auch sofort, auch super direkt eigentlich, ne? Also was jetzt hier die Idee ist, worüber ich sprechen möchte. Und was mir außerdem aufgefallen ist, ist halt die Form. Gerade bei dem Knut-Teil, weil es erst anfängt mit, warte mal, fängt er erst an mit ich und sagt dann Knut oder sagt er von Anfang an er und Knut? Warte mal. Ja, es fängt erst an mit er, also als wäre es halt eine personale, auktoriale Erzählung, bis wir irgendwann merken, dass er von sich selber in der dritten Person redet. Und das ist ja auch schon so eine witzige Spiegelung, weil er dann auch, also immer im Spiegel gewissermaßen mit seinem Pfleger Matthias
Ja.
Sich wahrnimmt und in der Welt wahrnimmt. Und also alleine auf diese Idee zu kommen, ist schon fantastisch. Und das dann aber auch so konsequent durchzuexerzieren, ist natürlich große Kunst. Und ich weiß auch, also ich finde es halt auch wahnsinnig gut lesbar. Also es macht
Absolut.
einfach, ich meine, da muss man jetzt nicht Germanistik für studiert haben,
Nein,
ne? Um das,
überhaupt nicht.
also, oder?
Das macht man für keines ihrer Bücher.
Nee,
Das ist,
finde ich
glaube ich,
auch,
das
ja.
Schöne, ne?
Ja,
Dass
ja.
sie diese, also auch, es geht ja ganz oft auch ums Lesen selbst. Also nicht nur sozusagen, wie werde ich gelesen, wie lese ich andere, so, sondern wirklich konkret auch um Bücher und Lektüren und was sie mit uns machen. Aber es ist nie in so einem germanistischen Duktus oder so erzählt. Die sind alle leichtfüßig, die Texte. Die sind nie, da sind auch kaum Fremdwörter drin oder so, ne? Das ist sozusagen, es hat gar nicht diesen Germanistik oder den Anstrich der Gelehrtheit oder so. Es ist sehr verspielt und sehr
Genau.
kindlich im allerbesten Sinne. Also immer mit einem Staunen erzählt. So, also das
Und
Staunen.
es steckt ganz viel Liebe drin, das ist mir so aufgefallen. Also ganz viel Wärme, ganz viel Liebe, auch so Liebe zu dem, über das sie schreibt. Ein wahnsinnig freundlicher Blick auf die Welt, auf die Menschen, auf eine Art, selbst wenn sie irgendwie, also da habe ich auch so irgendwie einen Ausschnitt aus oder einen Absatz aus hier Talisman. Von Kritik hält sie halt auch nichts. Also das finde ich schön, dass sie da irgendwie sagt, so ja, Kritik, hier, das ist in dem Essay in Talisman, eigentlich darf man es niemandem sagen, aber Europa gibt es nicht.
Großartiger Titel, oder?
Der Titel ist fantastisch. Die Titel sind eh super. Und in dem dritten Teil in diesem Essay sagt sie, Europa ist eine Meisterin der Kritik und das macht eine ihrer Eigenschaften aus. Wenn sie nicht kritisiert, so verschwindet sie. Von der Nicht-Existenz fürchtet sie sich am meisten. Ich versuchte auch, sie zu kritisieren, weil sie es von mir verlangte, sie, Europa. Aber es gelang mir nicht. Ich konnte höchstens ihre Selbstkritik wiederholen. Eine bessere Kritik fiel mir nicht ein. Kritik ist für mich noch nie eine kreative Form der Äußerung über mich selbst und über das Fremde gewesen. Und das finde ich so. Also, ich feiere sowas so ab, weil ich auch eben immer finde, also Kritik, klar, konstruktive, aber ich nenne das dann auch immer eher konstruktive Auseinandersetzung. Aber Kritik bedeutet ja immer, jemand stellt sich über was anderes
ja,
und
ja.
zieht sich an das Recht, ich darf das kritisieren, aus welchen Gründen auch immer. Und dieses Konzept ist mir vollkommen, also das ist so gegen alles, was ich so fühle, weil ich immer
ja.
denke, sollten wir nicht tendenziell, und das habe ich das Gefühl, das hat sie in ihrem Werk, also kommt mir in den Texten so vor, sollte es nicht so sein, dass wir uns erstmal alle auf Augenhöhe begegnen und schauen dann mal, wo wir Überschneidungen finden und hören uns zu und so. Und oder ich weiß nicht, ob ich das falsch wahrnehme, du bist die Expertin.
Nein, nein, nein. Also erstens bin ich gar nicht die Expertin. Es ist so gut, dass du dieses Zitat rausgesucht hast. Das habe ich mir damals auch sehr, 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 sehr dick angestrichen. Und du hast total recht, ihr Modus ist nie, ihr Modus ist immer der Affirmation eigentlich. Also einer fragenden, liebenden, staunenden Person, die mittendrin steht. So, und sie steht niemals drüber, auch wenn du mit ihr auf einem Podium sitzt oder so. Sie ist immer, sie fragt so, also sie denkt und du darfst ihr beim Denken zuhören. Und ich glaube, das hat mich tatsächlich damals auch mit fasziniert, auch diese Freundlichkeit, selbst bei den härtesten Themen hat sie die. Und sie schafft es immer noch, da irgendwie einen liebevollen Blick geltend zu machen. Und also das ist total richtig, die Beobachtung. Das war mir in der Form, ich hätte es so nicht formulieren können. Das ist total gut, was du sagst.
Also mir kommt sie auch in vielen Dingen wahnsinnig ihrer Zeit voraus vor. Also dieses Talisman beispielsweise ist zuerst 1996 erschienen. Und vieles, was ich da drin lese, also jetzt nicht nur diese Kritik an der europäischen Selbstwahrnehmung, das ist so heutig. Also das ist wieder so ein doofes Marketingwort, ne? Heutig, aber das könntest du auch, also es gibt Menschen, die schaffen es halt in ihrem Denken, was zu transportieren, was zeitlos ist, ne? Wo du irgendwie merkst, ich weiß nicht, ob das was mit Humanität zu tun hat, das ist immer so kitschig, ne, zu denken, das hat halt was Humanitäres. Und sie ist ja nun auch eine Akademikerin, also aber wie du auch gerade schon gesagt hast, das ist alles nicht akademisch-germanistisch, sondern es ist wirklich eigentlich dafür gedacht, dass es jeder lesen kann und Gewinn daraus ziehen kann. Und gerade diese Idee zu sagen, es ist alles so ein bisschen seiner Zeit voraus, ist auch immer wieder eine Frage, die ich auch zum Beispiel bei Etla Adnan mir immer wieder stelle, ist halt, sind die Leute einfach in dem Moment, wo es rauskommt, noch nicht so weit? Und vergisst man sie dann oder fallen sie dann so ein bisschen, also ist es dann auch eben wie bei den Indie-Bands, ne, die paar coolen, die sie irgendwie schon damals 1996 in dem kleinen Club in Hamburg mit 50 anderen Leuten gesehen haben, dass die es halt nie zur Stadionband schaffen, weil dann über die Zeit man es so ein bisschen irgendwie fallen lässt oder vergisst oder so.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ihr Spätwerk, dass sie durch ihr Spätwerk tatsächlich nochmal einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden könnte. Also ich kann mir das vorstellen, dass man sie so quasi wiederentdeckt. So. Oder wir werfen auch unsere 10
Cent. Wir werfen auch einen Pfennig mit rein, ja.
Genau, das tun wir. Und genau, ein kurzes PS möchte ich machen zu dieser, weil du sagtest, sie ist Akademikerin. Selbst diese Dissertation, Spielzeug und Sprachmagie.
Wahnsinn.
Da schaut sie sich die Texte von, also die Motivik des Spielzeugs in den Texten von, wer ist es, Kleist, Kafka und Benjamin, glaube ich, genau. Und das ist sozusagen, wie nennt sie das, eine ethnologische Poetologie, Spielzeug und Sprachmagie in der europäischen Literatur. Und selbst diese Schrift, also eine wissenschaftliche Schrift, ist so leichtfüßig und so gut zu lesen und macht so Spaß. Es ist eigentlich wie jedes ihrer anderen Bücher.
Lies doch mal was vor.
So, soll ich was vorlesen?
Einfach mal so, jetzt wo du es so sagst, dann möchte ich auch gerne, wenn du so, weil ich sehe auch, ich meine, das sieht man jetzt nicht, aber ich sehe halt, dass in dem Buch 1000 gelbe Zettel drin sind.
5000, ja genau. Oh Gott, wo fange ich denn an? Vielleicht einfach am Anfang. Ich lese einfach den Anfang, oder?
Warum nicht?
Genau. Spielzeug als Leerstelle des akademischen Diskurses. Der Begriff des Spielzeugs hat in der Literaturwissenschaft bisher noch keine nennenswerte Rolle gespielt. Eine unscharfe, harmlos kindliche Sphäre umgibt das Wort. Spielzeug wird mit Begriffen wie Kindheit, Alltagskultur, Erziehung, Volkskunst oder Souvenir in Verbindung gebracht. Aber als poetologische Metapher kennt man es kaum. Puppen, insbesondere Automatenpuppen, bilden eine Ausnahme. Dass die Automatenpuppen einerseits an den menschlichen Körper erinnern, andererseits aber auch eine Verwandtschaft mit Maschinen aufweisen, dürfte dazu beigetragen haben, dass sie zu einem literarischen Sujet mit poetologischer Funktion geworden sind. Okay, es ist schon ein bisschen academic, I have to say.
Wollte ich gerade sagen, okay, das war jetzt, aber es ist natürlich bei einer Einführung in eine Dissertation auch jetzt so ein bisschen klar, aber I see your point. Also, dass es natürlich trotz allem alleine sich das Spielzeug als literarischen Topos vorzunehmen, ist natürlich schon ein lustiger Streich.
Genau.
Ja, ich warte gerade nur, ich dachte, du blätterst, deswegen dachte ich, du kommst jetzt nochmal mit einem Zitat.
Genau, und ich glaube aber
ich blättere aber parallel zum Beispiel auch. Also es ist echt so, es ist wie so ein, wir sind hier gerade echt so ein nerdiger Lesekreis irgendwie. So hier. Wo hast du noch ein Papier? Guck mal, da ist dein Zettel. So habe ich mir das vorgestellt.
Das, genau, also dieses, genau, also da sind natürlich, verwendet sie denn solche Wörter wie poetologisch oder Metapher oder so, aber es ist trotzdem, finde ich, also wer andere Dissertationen einmal gelesen hat, und sie darf nicht ich sagen, das darf sie natürlich nicht, das macht es, glaube ich, auch schwierig, ne? Genau, inzwischen gibt es Dissertationen, da wird ich gesagt, das finde ich ja revolutionär.
Ich habe nicht promoviert und ich habe auch nie, also weil diese ganze Akademie mir immer wirklich so vom Gefühl her sehr fremd war und deswegen, das war immer nie so mein Metier. Also merkt man ja vielleicht hier manchmal auch, dass ich eher so der intuitive Charakter bin, die, aber ich weiß, was du meinst.
Meins eigentlich auch nicht. Diese ganze Welt der Wissenschaft, die hat mir sehr früh sehr große Angst gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich trotzdem dabei geblieben bin oder dachte, dabei bleiben zu müssen, wie auch immer. Aber sie hat mir auch die Angst genommen vor dem wissenschaftlichen Arbeiten und Denken, weil ich dachte, okay, so kann, bei Sigrid Weigel in Hamburg hat sie diese Dissertation angefangen. Ich dachte, das ist also möglich, interessant. So.
Aber es geht ja immer auch so ein bisschen darum, man muss halt die passende, also es muss halt immer passen, ne? Also zu, ja. Wie du auch sagst, sie hat die passende Doktormutter gefunden und du hast, also du bist jetzt sozusagen in der Kontinuität die Nächste, die sagt, so sie hat mich eigentlich zur Schriftstellerin gemacht
ja.
Und sie hat mir die Erlaubnis gegeben, eigentlich zu denken. Und ich denke auch immer, dass es ja, also gar nicht so sehr, also oftmals werden wir so, also gerade wir in Anführungsstrichen, die jetzt eben nicht zwangsweise deutsche, also nur rein deutsche Herkünfte haben, so darauf reduziert. Und aber ich denke eben, es ist gerade für uns Schreibende so viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig, wo wir lektüremäßig herkommen. Und und dass es gar nicht so sehr oft um den Einfluss geht im Sinne von, in meinen Texten kann man jetzt lesen, dass ich XYZ gelesen habe, sondern also für mich ist es oft so, wer hat mir eigentlich den Mut dazu gegeben, so zu denken, das zu machen? Und das ist natürlich auch eine Art von Einfluss, aber es ist mehr das. Es geht irgendwie um Mut und um irgendwie Courage und um so ein eigenes Hindernis innerlich zu überwinden. Und ich finde es ganz toll, dass du jemanden ausgesucht hast und gefunden hast, dass sie zu dir gekommen ist, die dir so erlaubt hat, das alles zu öffnen.
Absolut. Also sie ist sozusagen die Stimme meiner Ermächtigung. Das kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen. Und ich hänge noch gedanklich, merke ich. Also es hat auch, es war mit Sicherheit sehr entscheidend, dass sie eben auch eine queer-feministische Stimme ist. Ne? Auch queer, das Wort hatten wir gar nicht damals.
Das gab es
also, ne?
nicht,
gab
nein.
Sozusagen 99, no way. So. Und aber auch mit solchen, also sie selbst würde das niemals abstreiten, glaube ich, aber auch so mit dem Etikett nicht arbeiten. Also so wie sie, glaube ich, in so eine große Distanz, also Etikett, ne, im Sinne von wer klebt es von außen drauf, ne, damit wieder etwas, was eigentlich überschüssig ist, lesbar sein.
Ja, sie würde es nicht als USP benutzen, wie wir heute genau. sozusagen sagen. Ja,
genau.
Es ist nicht ihre Brand.
Nee. Genau.
Diese ganzen schrecklichen Worte, die jetzt immer so benutzt werden müssen, die alles wieder so, die alles befreien sollen, die aber genau das Gegenteil bewirken. Und also, oh mein Gott, macht mir das Kopfschmerzen. Egal, anderes Thema. Aber.
Absolut, absolut. Und auch da ist sozusagen, aber es war definitiv auch dieses, tja, weibliches Schreiben ist etwas, was ich so nicht verwenden möchte, weil es wieder wieder etwas eng führt, was eigentlich Befreiung sucht und Befreiung ermöglichen soll. Aber es sind dezidiert feministische Themen, die sie hat. Es ist fast immer der weibliche oder der queere Körper, der Transformationen durchlebt, der auch Verletzungen durchlebt. Also es geht in diesen Texten auch um Schmerz, ne? Bei aller Leichtigkeit. Also es geht, also das Othering, das eben Wunden hinterlässt, das tatsächlich auch Blicke, die sich in den Körper einschreiben und ihn eigentlich zurichten, verknappen und versuchen, ihn festlegen zu wollen oder so. Diese Momente, die hat diese Literatur ja auch ganz stark. Und weil wir eben dabei waren, dass du so richtig gesagt hast, Kritik ist nicht ihr Modus. Es gibt einen Text von ihr, es ist, glaube ich, der schärfste dieser Art, den habe ich mitgebracht, den könnte ich vorlesen.
Bitte!
Da ärgert sie sich, weil sie permanent sozusagen auf die japanische Frau reduziert wird. Ne? Also Weiblichkeit und Japanizität kommt dann zusammen und dann ärgert sie sich darüber, dass sie ständig über Geishas reden muss. Pass auf, das lese ich.
Oh, das freut mich, das finde ich jetzt schon schön. Ja, bitte, okay. Lies es uns gern vor.
Genau, ich glaube, der Text heißt F the Geisha, heißt der, so ein Bildband. Hast du es dir? Jetzt siehst du das im Regal? Nein, du holst du deine
Tasse. Nee, ich habe meine Tasse hier.
Also, solange ich in Tokio gelebt habe, musste ich nie über Geishas nachdenken. Erst in Europa, wo ich oft gefragt wurde, was Geishas denn eigentlich seien, war ich gezwungen, den mir unbekannten Beruf der Geisha zu erklären. Ja, nicht nur das. Ich geriet darüber hinaus in die lächerliche Situation, mich fragen zu müssen, ob nicht nur andere, sondern auch ich selbst eine Geisha sei. In den Augen des Orientalismus sind nämlich alle Japanerinnen und nicht nur sie Geishas. Man braucht gar nicht Shamisen zu spielen, singen oder tanzen zu können. Es reicht schon, wenn man bei einem Vortrag das Publikum unterhält. Und schon wird einem gesagt, für uns Menschen im Westen sind sie eine Geisha des Geistes.
Fantastisch. Es ist einfach. Von wann ist der Text? Weißt du das?
Was eine gute Frage. Das ist ein Frühjahr. Warte, ich schaue in eine Fußnote. Fußnote. F. The Geisha heißt das Buch, Tübingen 2000.
Genau. 23 Jahre her, ne?
Und unglaublich, ne?
Und es hat sich ja nichts geändert. Das ist ja auch, das ist ja das Triste an dieser ganzen Angelegenheit, dass, also wenn ich mich beispielsweise daran erinnere, als mein erstes Buch rauskam und jede, wirklich jede, fast ausschließlich jede Rezension war bebildert mit einer Frau im Niqab.
Wirklich?
Oh. Ja, ich habe das irgendwann gesammelt und angefangen, Witze darüber zu machen, weil, also, ne, man kann halt gegen den Tsunami nicht an, oftmals. Und also diese Orientalismen, die so fix in den Köpfen derjenigen, die den Diskurs in Anführungsstrichen bestimmen, ich weiß immer gar nicht, ob sie ihn bestimmen oder ob es einfach, weil es gibt ja, also statistisch gesehen müsste es so viel mehr Menschen geben, die eigentlich dagegen arbeiten könnten, denn wir sind ja eigentlich viel mehr. Aber was, warum sind da diese 2 Dutzend Menschen, die auch 20, 30 Jahre später noch dieselben Bilder und Ansprüche an Menschen wie Yoko Tawada beispielsweise perpetuieren? Und das will mir nicht in den Kopf. Und ist es denn wirklich so kompliziert zu denken, dass nur weil sie aus Japan stammt, nicht zwangsweise den ganzen Tag über Geishas und über Sushi reden will? Also komisch. Ich weiß nicht, man möchte jeder Deutsche im Ausland den ganzen Tag über Weißbier und Lederhosen sprechen? I don't know. Also da, es ist wirklich, aber es ist, also sie hat, ich habe hier zum Beispiel ein bisschen anschließend oder passend oder auch so weiterführend zu dem, was du gerade vorgelesen hast, auch aus dem aus Talisman, auch fantastischer Titel, erster Essay, von der Muttersprache zur Sprachmutter.
Oh ja, ja.
Das sind natürlich auch Themen, die mir ja auch sehr nah sind. Und der letzte Absatz lautet, also im Sinne von, wie du sozusagen, was du gerade vorgelesen hast, wie du festgelegt wirst auf irgendwas, aber was dir auch, also wie du anfangen musst, zu dir selber was zu entwickeln. In der Muttersprache sind die Worte den Menschen angeheftet, sodass man selten spielerische Freude an der Sprache empfinden kann. Dort klammerten sich die Gedanken so fest an die Worte, dass weder die ersten noch die letzten frei fliegen konnten. In einer Fremdsprache hat man aber so etwas wie einen Heftklammerentferner. Er entfernt alles, was sich aneinander heftet und sich festklammert. Und also, ich meine, es ist wunderschön.
Das ist so schön, das ist und so gut.
Der Text, in dem Text meditiert sie so ein bisschen darüber, sie versucht zu lernen, ob es ein System dahinter gibt, welches Geschlecht, welches Wort im Deutschen hat und fängt dann eben an mit den Gegenständen auf ihrem Schreibtisch und unter anderem geht es halt auch um diesen Tacker, ne, also um diesen Heftklammer-Dings da und Heftklammer-Entferner und dann schließt sie damit so ab und das finde ich so schön, weil eben dieses, was du gerade vorgelesen hast und eben dieses so klar macht, wie unnötig das ist, Menschen festzulegen. Denn alles, was danach kommt, öffnet ja erst was und macht es auch schön. Also macht es auch für alle Beteiligten schön. Also so diese positive Besetzung von, was du gerade sagtest, Fremdheit, nee, was hast du gesagt? Fremdheit ist immer eine Einladung. Wunderschöner Satz. Schreib dir den auf, sonst klaue ich dir den.
Bitte.
Es gibt in Deutschland ja diese wahnsinnige Festlegung darauf, dass alles immer so integriert werden muss und dass, also ich meine, darüber habe ich mit Olga Grasnauer hier irgendwie länger gesprochen, es gibt diese schlechten Ausländer, ne, die irgendwie bloß alles ablegen müssen von dem, was sie sind. Und aber dann lese ich halt so einen Absatz und denke so, warum steht das nicht in jedem Schulbuch und in jedem Manuell für irgendwie Lehrer zu denken, Leute, wir alle bringen Sachen mit. Und das ermöglicht uns was? Es ermöglicht uns einen spielerischen Zugang zu Identität, zu Herkunft, zu Sprache. Und das kann uns weiterbringen.
Ja.
Also das möchte ich irgendwie, also ja, ich weiß auch nicht, worauf ich gerade hinaus will, aber...
Nein, das ist, ich glaube, diese Schönheit und Freiheit, die wir in ihrem Werk entdecken, also ich glaube, wir sind nicht ohne Grund... so hinterher, dass wir denken, das müssen alle lesen. Das ist sozusagen, das kann, also das kann sozusagen, es stellt ein Geschenk dar, auch an die Wahrnehmung. Also ich gehe, wenn ich Tawada gelesen habe, ein Stück weit anders durch die Welt, glaube ich, würde ich behaupten. Das ist jetzt eine große, große These, aber ich betrachte alles, was mir selbstverständlich scheint. Das betrachte ich mit einer minimalen Verschiebung. Das schafft sie, sozusagen so die Dinge mit einem Fragezeichen zu versehen. Wörter, Gegenstände, aber auch so Alltagsgegenstände. Es ist auch ganz oft ist es der Alltag, der sie zum Staunen bringt. Und auch das ist nicht zu klein oder nichts ist lächerlich oder so. Und ich glaube, diese tiefe Liebe, wie sollen wir es nennen? Zur Vielfalt oder Diversität, das sind jetzt schon wieder so Schlagwörter, die ich eigentlich nicht verwenden möchte, aber ich glaube, zu diesem wundersamen Ding namens Leben oder so, da steht sie so davor, ist Teil davon und kommt aus dem Staunen nicht heraus. So, das ist das, glaube ich, so ganz, ganz groß gesprochen. Und davon braucht es mehr.
Ja, würde ich sofort unterschreiben. Also dieses, ich glaube, da kommt man dann immer wieder zurück auf diese Idee, dass sie sich nicht über die Dinge stellt und dass das
genau.
was ist, was wir alle lernen sollten. Also ich meine, ich schließe mich da auch mit ein. Also dieses Judgment und immer irgendwie, weil das sowas ist, was einem so inhärent irgendwie mitgegeben wird, vielleicht auch um sich selber anders zu vergewissern, nicht nur in Texten, sondern auch im Menschsein. Aber dass es uns, glaube ich, allen gut stehen würde, wenn wir davon mal ein Stück zurückgehen würden. Und eben staunend. Ich finde, staunend ist auch ein wahnsinnig schönes Wort, um das zu beschreiben, was sie da macht. Also das macht man auch eigentlich zu wenig, ne? Also so im Alltag, man staunt eigentlich viel zu wenig.
Viel zu wenig, viel zu wenig. Also in meinem Leben ist es tatsächlich, es ist ganz peinlich und ganz naheliegend, aber es ist tatsächlich durch meine Kinder zu.
Das glaube ich sofort.
Also weißt du, also
ja,
diese kleinen Philosophen, die hier durch die Welt hüpfen und erstmal gar nichts mit diesen Etiketten zu tun haben. Deshalb stehe ich auch dazu, wenn ich sage, oder sie selbst würde das auch sagen, das ist eine sehr kindliche Wahrnehmung. Die hat sie sich erhalten und allein, dass ich das verteidigen muss und sagen muss, kindlich ist sozusagen nicht abwertend gemeint, ist auch schon krass, ne? Das sagt eigentlich auch alles.
Ja.
So, wer ist denn auf die Idee gekommen, dass Kinder
Kind sein, was Schlechtes ist.
Sind oder dass das was Schlechtes sein könnte? Und ich finde gerade ihr Blick auf die Sprache, da kannst du wahrscheinlich viel, viel mehr darüber sagen, ne? Sich permanent in einem zweisprachigen Universum zu bewegen, das atomisiert natürlich die Dinge und du, dann hast du diesen Heftklammerentferner, der die ganze Zeit irgendwie tackert und löst und neu verbindet und auflöst und so. Und das ist natürlich ein Quell von Kreativität. Und da taucht sie immer wieder rein und davon lebt dieses ganze Werk auch, dass sie ein Wort anschaut und es schaut ganz fremd zurück und sie stellt sich Fragen. Und dann stehen da 20 Seiten Text über ein Wort teilweise. Und das ist unglaublich, finde ich, wie genau und wie. Ja, liebevoll.
Ja, genau, liebevoll ist, also es ist witzig, wir kommen immer wieder auf, aber es ist so schön, dass wir wirklich auch die gleichen Worte benutzen, du und ich, indem wir das jetzt hier, über das wir hier reden. Also zur Sprache habe ich hier noch einen Absatz, den ich, also andere Sache, über die ich dann gleich vielleicht nochmal, also wo ich dich nochmal was frage, aber meine Japanisch aus auch Talisman, du siehst Talisman, du hast gesagt, es gehört zu deinen Lieblingsbüchern, ich habe, also du siehst es anhand meiner Zettel, das ist wieder aus diesem Europa-Essay. Meine japanische Brille ist aber kein Instrument, das man einfach in einem Laden kaufen kann. Ich kann sie auch nicht nach Laune aufsetzen und wieder abnehmen. Diese Brille ist durch meine Augenschmerzen entstanden und wuchs in mein Fleisch hinein, so wie mein Fleisch in die Brille hineinwuchs. Also, das in dem einen Absatz, und das habe ich hier auch, das ist auch eine Notiz von mir, ich kann mich mit einem Absatz einen ganzen Tag beschäftigen. Ich könnte jetzt heute Morgen mit diesem Absatz losgehen und egal, was ich jetzt mache, ob ich gleich zum Sport gehe oder spazieren gehe oder gleich mir was zum Mittagessen, ich könnte den ganzen Tag nur über diesen einen Absatz nachdenken. Und das finde ich enorm. Also, das hat man so selten, dass irgendwas so eindeutig rüberkommt. Und ja eben auch gut lesbar. Ich glaube, alles, was wir bis jetzt hier vorgelesen haben, ist einfach was das sollte Leuten Angst davon nehmen, das anzufassen. Nur es ist aber auch so wahnsinnig komplex. Also das Wort Augenschmerzen zeigt ja auch schon gleich, dass es eben nicht immer dieses, also das, was wir lesen, das Schöne, Verspielte, Ermutigende, Liebevolle, das kommt auch aus einem Schmerz heraus. Also ich muss erstmal durch einen Schmerz durchgehen, um dahin zu kommen, dass ich dann am Ende euch diesen Text gebe, der aber so viel Liebe ausstrahlt. Und das wiederum ringt mir noch mehr Hochachtung ab. Weißt du, was ich meine?
Absolut, absolut. Genau, da sind wir wieder bei den Schmerzen, die zu diesem Werk tatsächlich untrennbar dazugehören, finde ich. Und diesen Satz, den du, oder diese Passage, die du gerade gelesen hast, da ist auch so dieses Schweben drin. Also Schweben ist auch noch so ein Wort, das mir zu ihrem Werk einfällt. Ne? Es ist sozusagen, da ist eine Leichtigkeit drin im Denken, in der Wahrnehmung. Und auch diese, also wie du sagtest, du könntest den ganzen Tag über diese Passage nachdenken, weil sie so, so dicht ist und so, so komplex. Aber eben wieder so eine Feder, ne? So eine Feder, die in die Luft geworfen wurde. Und jetzt bleibt sie und beschäftigt einen. Jetzt, ich wollte etwas ganz, warte, du, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren. Ich wollte etwas ganz Dringendes noch ergänzen. Mist. Mist, kommt gleich wieder.
Er kommt gleich bestimmt
kommt
wieder.
Gleich wieder. genau. Also wir haben, was wir noch nicht erzählt haben, das ist sozusagen vielleicht auch interessant, weil es ein schöner, es ist Teil der AutorInnen-Mythologie, ne? Weil in ihr Weg nach Deutschland ist interessant. Ne? Also sie ist tatsächlich mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren.
Quatsch. Nein.
Doch.
Oh mein
Doch.
Gott.
Doch, das ist ja,
sie hat echt schon ihren eigenen Mythos direkt irgendwie selber
genau.
gelegt. Das ist großartig.
Genau. Und es ist sozusagen, und es passt auch zu ihr, weil sie sozusagen, sie wollte langsam reisen. Sie wollte sich langsam annähern und auch, ne, also dieses Kontemplative, das so sehr zu ihrem Werk gehört, das spiegelt sich in dieser Fahrt. Und in einem Essay schreibt sie mal, und irgendwie, also sie ist schon so sehr langsam gefahren, aber die Seele ist trotzdem noch nicht so richtig hinterhergekommen. Und jetzt reist sie ja ganz oft zwischen den Kontinenten und Ländern hin und her. Und die Seele ist aber irgendwie immer woanders sozusagen. Also die Seele reist auch selbstständig. Das finde ich auch so schön. Und wer mit der japanischen Kultur so ein ganz klein wenig vertraut ist, nur, also ich bin da überhaupt gar keine Expertin oder so, aber ich glaube, dass, also man sagt, oder sie beschreibt das selbst, das ist nicht einfach, ne? Als Japanerin die Familie und das Land zu verlassen. Das bedeutet sehr, sehr viel, aus diesem Kontext sich herauszubewegen, ne? Weil die und die Eltern sozusagen zu verlassen. Das ist auch ein Thema in ihrem Werk. Und sich zu trauen, ja, eine andere zu werden in einem komplett anderen Land, dessen Sprache sie am Anfang gar nicht gesprochen hat. Ne? Das hat sie ja erst in Deutschland wirklich systematisch gelernt und auch und Alltagsrassismus und all das, ne, sozusagen, auch davon erzählen diese Texte, nur eben auf eine ganz spezielle Art und Weise. So, das ist also eigentlich auf eine entwaffnende Art und Weise, finde ich immer, weil sie sich ganz häufig fragt, so, hä, was macht ihr da eigentlich? Was ist das eigentlich für ein verrückter Vorgang, mich in diese Box, in dieses Kästchen reinzwängen zu wollen? Wie traurig für dich eigentlich so. Das ist ganz oft.
Ja, ja genau, wie traurig für dich, das finde ich schön, ja. Also Aufrichtigkeit habe ich hier auch noch stehen als Attribut. Also so, weil ich meine, es ist auch wieder so ein blödes, kitschiges Wort, aber das sind alles Dinge, die glaube ich auch damit zu tun haben, dass es halt dieser pure, kindliche, also Wahrnehmungsimpetus irgendwie ist, weil er so ehrlich ist. Und also diese, ich kann das alles nachvollziehen. Also ich habe hier in keinem Buch, also in allen Büchern, ich habe jetzt natürlich nicht alles irgendwie in der Gänze irgendwie hier durchgelesen. Hier gibt es dann auch noch so, gibt es auch noch Gedichte, die auch dann teilweise mit japanischer, das ist irgendwie ganz schön, wo die japanische Version noch auf der Seite daneben ist. Ich habe mit der japanischen Kultur wirklich gar nichts zu tun gehabt, nie in meinem Leben. Und das ist schon alleine haptisch wunderschön gemacht. Das muss man auch nochmal sagen. Du hast gerade schon gesagt, das ist der Konkursbuchverlag, die sie ganz treu und wunderbar hier irgendwie verlegen und auch einfach, ja, dann da wahrscheinlich mal irgendwie sagen, so ist uns jetzt egal, was das kostet hier mit den transparenten, farbigen Inlays drin beispielsweise. Da kriegt man ja, wenn man irgendwie in einem Mainstream-Verlag ist, da wird einem ja schon schief angeguckt, wenn man sagt, ich hätte gerne Lesebändchen.
Ja, das sind echte Objekte, ne, diese Bücher.
Wirklich,
die sind super schön gestaltet, super schön.
Ganz toll. Also auch aufwendig, herstellerisch einfach. Und jetzt habe ich aber gerade selber den Fall. Ach so, Aufrichtigkeit, genau. Also alles.
Aufrichtigkeit.
Ja, also es ist einfach nur so ein Rummeditieren im Grunde genommen. Was ich aber, was ich jetzt unbedingt nochmal auch wissen will, ist, weil du das auch gerade schon mehrmals angedeutet hast, ist, du kennst sie. Also du hast sie
Ich
kennengelernt
kenne sie.
mal und auch schon mit ihr auf Podien gesessen, offensichtlich, weil du es gerade gesagt hast, mal oder
Ja.
also, und da bin ich natürlich super neugierig, weil ich immer denke, manchmal ist es ja so, don't meet your heroes, ne,
Ja,
weil
ja,
man
ja.
dann unweigerlich enttäuscht ist und weil man so viel Erwartungen an jemanden ranträgt, dass sie jetzt, also gerade wenn man so kommt, wie du auch sagst, so, sie hat irgendwie mich verändert, meine Sicht auf Literatur, meine Sicht, also mich zu einer Autorin gemacht und so. Das ist ja schon auch
Ja.
eine hohe Hürde, also die jemand dann da mitnehmen, also wo man hineingeht
Absolut.
in die Begegnung.
Absolut. Ich war auch sehr, sehr aufgeregt. Ich glaube, ich muss mich an die erste Begegnung erinnern. Die war noch an der Universität tatsächlich. Da durfte ich sie einladen im Rahmen einer Tagung und zwar zusammen mit einer ganz großartigen japanischen Jazz-Pianistin, Aki Takase. Die beiden treten öfter mal zusammen auf und ich kann nur so viel verraten, es sind Ping-Pong-Bälle im Spiel und es ist sehr, sehr, sehr verspielt und sinnlich. Und genau, die beiden haben auf jeden Fall diesen akademischen Raum einmal so gut durchgelüftet, würde ich sagen. Und das war sozusagen, da war ich aber noch in der Rolle der jungen Wissenschaftlerin und so und da war ich noch sehr, sehr schüchtern und sehr ehrfürchtig tatsächlich. Und dann saßen wir aber hier in Berlin in einer Suppenbar. Ich versuche mich zu erinnern, auf Einladung von Jan Falk, den du ja auch kennst.
Natürlich.
Genau, als
Das ist
Lektor.
Danielas
Genau.
Lektor unter anderem auch.
Genau.
Und meiner auch, übrigens, fällt mir gerade ein, wenn wir vor meinem ersten Buch sprechen, ja auch
Witzig,
mein
ne?
erstes Buch lektoriert, na klar. Ehe
Genau.
er dann meinem Verlag untreu geworden ist und zu deinem
Ja.
gewechselt ist.
Ja, genau, so ist das.
Sozi, wir
Und
kennen uns alle auch schon so lange, ne? Es ist einfach auch manchmal so ein bisschen, dass man denkt, so, ja, wir sind, also ne, die 90er Jahre sind nicht erst seit gestern
das
her.
stimmt, das stimmt.
Egal, Suppenbar
Und
Berlin.
genau, Suppenbar Berlin. Und Jan kam auf die Idee, es war die Berliner Premiere meines Kurzgeschichtenbandes Gloria. Und er kam auf die Idee, er sagte, mit wem würdest du denn gerne reden? Wen sollen wir versuchen einzuladen? Und dann ist er auf die Idee gekommen und der Abend hieß Ferngespräche. Und genau, es ging auch darum, wie sehr hat sie mich beeinflusst und mit wem redest du da eigentlich auch, während du schreibst, ne? Sozusagen, wer ist deine Shiro? So, und genau, und dann kam sie in diese Suppenbar und wir saßen da und haben sozusagen von Kollegin zu Kollegin miteinander geredet und das war fantastisch schön, weil sie so ein Geschenk ist, weil sie so krass live im Moment ist. Also sozusagen, sie ist im Raum, sie ist mit dir. Das hat nichts von, habe ich schon 100.000 Mal gemacht. Da ist nichts Routiniertes. Sie ist super wach und sie erlaubt dir, ihr beim Denken und Fühlen und Empfinden zuzusehen und zuzuhören. Und das ist sozusagen, also sie ist als Live-Moment ist sie unnachahmlich, würde ich tatsächlich sagen. So und so, weil sie
High
so
praise.
genau auch zuhört und auch immer die Pointe sucht, ist auch sehr undeutsch, ne? Ist mein Eindruck, aber auf so eine charmante, öffnende, nicht schließende Art und Weise, ne? Also manchmal geht es ja darum, sich mit der Pointe zu überbieten oder so. Und da sind wir auch wieder bei dem, was du sagst. Es ist immer Augenhöhe mit
Ja.
allen, so, mit allen im Raum, mit dir, die du mit ihr redest und genau, und wo saßen wir noch zusammen? Das war auch ein sehr, sehr schöner Abend im Literaturhaus Berlin. Da ging es im Rahmen der Reihe Eine Frau wird älter und wir haben über Chéri von Colette geredet. Das war auch fantastisch. So, also auch wie sie Texte liest und wie sie auf so längst ne, so altbekannte Werke wie von Kafka oder so blickt, das ist immer fresh, das ist immer eigen und nicht irgendwie aus irgendeinem Buch oder mit schon einem vorgefertigten Wissen kommt. So, das ist, ja, die hat einfach einen ganz besonderen Blick auch auf
Ja,
andere.
also ich habe, als ich in diesem YouTube-Rabbit-Hole gelandet bin, irgendwann gedacht so, oh mein Gott, was würde ich darum geben, nochmal zurückzugehen in der Zeit und bei ihr studieren zu können? Also das ist
Ja,
so,
ja.
das habe ich echt selten. Also es gibt so eine Handvoll, also vor allem natürlich auch Schriftsteller, aber eben das ist ja dann was anderes. Das ist ja nicht nur, dass ich bringe dir jetzt bei, wie man schreibt, sondern ich bringe dir bei, wie ich die Welt sehe. Oder nein, anders, ich bringe es dir nicht bei, weil das ist ja dann auch wieder dieses ne, Machtgefälle, sondern was du gerade sagst, wenn du möchtest, lasse ich dich daran teilhaben, wie ich die Welt sehe.
Ja, genau. Das
Und
ist sehr schön formuliert. Ja,
das ist,
genau.
das finde ich,
Ja.
eine wahnsinnig schöne Eigenschaft, die Menschen haben. Das hat auch was mit Großzügigkeit zu tun.
Absolut. Ja.
Und bei mir ist es zum Beispiel auch George Saunders, der ist auch für mich so konnotiert, dass ich denke, so mein Gott, es gibt irgendwie kaum jemanden, der mit so viel Großzügigkeit in die Welt geht. Ich weiß nicht, ob du das letzte Buch von ihm kennst, wo er eben über diese russischen Kurzgeschichten schreibt.
Nein,
Ist
nicht.
großartig, kann ich total empfehlen. Das heißt, The Swim in the Pond in the Rain. Ich glaube, in der deutschen Übersetzung bei Luchtan heißt das in einem Teich bei Regen schwimmen oder irgendwie sowas. Und das Buch basiert auf einem Kurs, auf einem Seminar, das er immer gibt an der Universität mit jungen SchreibaspirantInnen. Und es geht um russische Kurzgeschichten, ich glaube sechs an der Zahl, die er immer wieder unterrichtet in diesem Kurs. Und dann hat er dieses Buch sozusagen anhand dieses Kurses entwickelt. Also die Geschichten, die Texte selber sind auch im Buch drin.
Ah, cool.
Teilweise unterbrochen mit irgendwie sozusagen seinen Kommentaren oder seinen Beobachtungen an diesen Texten. Und es geht aber wirklich, es geht um Schreiben. Also was macht Tschechow beispielsweise hier oder Gogol oder Dostojewski? Und aber auch eben, was macht der Text mit uns als Leserin? Und es geht aber natürlich auch viel um Leben. Also es ist also einfach so, als würde er halt Literatur, alter Literatur ja auch einfach wirklich so Leben einhauchen und dir sagen, so hier, das hat was mit dir zu tun, heute im Jahr 2023. Und also George Saunders ist für mich eben auch so einer. Deborah Levy, die ich ja auch sehr
Oh ja.
verehre, für mich auch. Und das ist eine ganze Seltenheit. Und ja, Tawada, Leute, warum lest ihr sie nicht alle? Warum steht die nicht den ganzen Tag auf der Bestsellerliste?
Das
Warum
stimmt,
unterrichten wir sie
ja.
nicht? Warum machen wir nicht Schulworkshops? Warum ist das nicht Abiturlektüre? Also
Absolut. Also in jedem Kurs, in den ich sie mitbringen kann, ne? Ich habe ja auch angefangen, ein bisschen zu unterrichten in Leipzig und in Hildesheim. Und ich bringe sie in jeden Kurs mit, der es mir irgendwie ermöglicht, sie da
Ja.
reinzuschleusen. So,
Werde ich ab sofort auch machen.
ja, oder?
Das auf
So.
jeden Fall. Ja, weil sie halt auch so, also weil sie sich natürlich auch, also gerade jetzt in meinem Fall auch wirklich, ich bin ja auch Übersetzerin, also sie eignet sich natürlich total für Menschen, die eben mit Sprache als Werkzeug arbeiten, aber eben auch immer mit diesem Aspekt des halt, ja, des anderen, aber halt einen anderen Zugang suchen als den gemainstreamten. Es gibt links und es gibt rechts und
Ja,
das eine
ja.
ist richtig und das andere ist falsch oder das eine ist größer oder wichtiger und so, sondern eben das, also und das ist eben, also ich bin total gespannt, falls du dir jemals mal Edla Adnan vornimmst. Ich glaube, da, also weil das beispielsweise auch eine queer-feministische Autorin ist, die
Ja.
bis zum Schluss mit einer Frau zusammengelebt hat, auch einer Künstlerin in Paris. Das ist so, es öffnet halt einfach alles. Also es macht das Gehirn auf und man beschäftigt sich den ganzen Tag damit und die Großzügigkeit, die wir haben und die wir erfahren dürfen von diesen Frauen,
Ja.
lernen zu dürfen, ist einfach, ist phänomenal. Also Wahnsinn.
Ja, öffnen, bei dem Wort bin ich gerade noch hängen geblieben. Es stimmt, es öffnet. Und ein Wort, das wir auch, glaube ich, noch reinwerfen müssen zu unseren 10 Cent hier, das ist das Wort Sehnsucht. Das sind total sehnsüchtige Texte. Also die Rom, also sie hat sich, glaube ich, nicht ohne Grund auch mit der Romantik oder mit der Frühromantik so ein bisschen beschäftigt. Oder die taucht, es taucht immer wieder auf, so auch Novalis oder so romantische Märchen und sowas, ne? Das kommt, was auch leider in diesen akademischen Kontext eigentlich, ne, so feststeckt. Und teilweise sind die Texte auch fürchterlich kompliziert und nicht besonders zugänglich. Aber so dieses Sehnsuchtsmotiv, das gehört auch sehr stark zu ihr. Und ich habe da, es passt eine Stelle, die wollte ich dir
Bitte,
noch vorlesen,
unbedingt.
also einen frühen Text, der heißt, das ist eine Erzählung, Bilderrätsel ohne Bilder.
Wow, diese Titel
Das ist
schon
auch
allein.
so ein typischer, da war der Titel. Und das Buch selbst heißt aber, ist auch sehr schön, nur da, wo du bist, da ist nichts. Ist auch sehr, 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 sehr hübsch. Und da schreibt sie an einer Stelle, also es ist sozusagen ihr Veto gegen jede Art von Etiketten oder Schließungen oder Kategorien. Und da schreibt sie, denn die Welt ist schon so voller Stimmen und Blicke, dass kein Platz zur Begegnung mehr übrig ist. Wenn ein kleiner Riss, durch den man einen Finger stecken könnte, sichtbar wird, verschwindet er entweder unter unserem Schweigen sofort wieder oder wird von unserem Sprechen verstopft. It's amazing, oder?
Fantastisch.
Oh,
Also, es ist
so beautiful.
oh, auch so, auch wieder, ne? Du könntest mir jetzt diesen Absatz geben, ich könnte ihn aufschreiben, dann könnte ich mich den ganzen Tag damit beschäftigen. Den ganzen Tag könnte ich darüber meditieren und denken, also, und sie hatte, also, das ist mir auch so oft aufgefallen, dieses Talent, den Finger genau auf den Punkt zu legen, mit vielen Dingen, mit denen ich auch mal lesen habe in dieser Welt. Das ist ja amazing. Also auch das, was du gerade vorgelesen hast, dieses so, es gibt so viel Lärm in der Welt. Das ist gerade auch im Moment so mein Lieblingsthema, dass alles so laut ist und es keinen Raum mehr gibt für Zuhören. Und sich eigentlich immer nur übertrumpft wird mit Lärm und mit irgendwie Senden, Senden, Senden. Aber wofür senden wir eigentlich den ganzen Tag, wenn eigentlich, also mein Instinkt irgendwie ist so zuzumachen und und ich habe, als wir angefangen oder als ich angefangen habe, mich vorzubereiten, einer meiner Lieblingsorte in Hamburg ist der große Botanische Garten in Kleinflottbeck. Und dann habe ich mir diese Bücher mitgenommen und habe mich da auf so eine Decke im Botanischen Garten unter die Bäume gelegt und dachte so, es gibt keinen besseren Ort, um diese Bücher, und dann plätscherte es so nebendran, so, da war ja immer so Wasser irgendwie fließen, so kleine Bächlein, und das hat so gut gepasst und das war so eine, also es war wie Urlaub. eine Pause von Lärm und ich finde es, also, ja, du sagst du noch mal kurz, wie der Text heißt, die du gerade, aus dem du gerade vorgelesen hast? Ich finde das
nur da, wo du bist, da ist nichts. Okay. Das ist, da kombiniert so auch alles wieder drin. Da ist Lyrik drin, da gibt es so eine lustige Schablone, mit der man so die so ein bisschen spielen kann und Gedichte verändern, weil man ständig ein Gedicht so drüberlegen kann und eine Erzählung, eben diese Bilderrätsel ohne Bilder, die ist da drin, und ja, ich müsste überlegen, ich glaube, ein Essay auch noch, genau.
Fantastisch.
Ist auch sehr frei, formal wieder. Da ist einfach alles drin.
Ja, das, also das führte ja auch jetzt letzten Endes hier zu diesem ganzen großen Notiz-Chaos, aber eigentlich auch nicht. Im Chaos ist ja auch sehr viel Schönheit verborgen.
Immer,
ne? Wo, also einfach jemanden zu haben, die uns so viel gibt, also formal, sprachlich, gedanklich, was für ein Privileg, also was für ein riesengroßes Privileg. Ist das eine ketzerische Frage zu fragen, welches Buch ist dein Lieblingsbuch? Das ist so eine totale aber ich denke halt die ganze Zeit drüber nach, was wir jetzt hier so, worüber wir gesprochen haben, dieses, der Geheimtipp in der Literatur, und was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, ich könnte mir, also weil ich, als ich angefangen habe, unser Gespräch anzuteasern auf Instagram, habe ich vor allem von Kolleginnen ganz viel Rückmeldungen bekommen, die, also wie toll, Tawada, und ja, und es gibt eine Kollegin, mit der ich nächsten Monat aufnehmen werde, die wollte über Joko Tawada sprechen, ich so, ja, tut mir leid, ist schon vergeben, ja.
Wirklich. Das ist ja cool.
Und dass ich dachte so, okay, da dieses Etikett wieder, ne, was man ja manchmal hat, der Writer's Writer. Also Zadie Smith hat das unter anderem auch mal über Josh Saunders gesagt, bevor er seinen großen Fame zumindest in den USA hatte. Ich glaube, in Deutschland hat er den bis heute nicht erreicht. Dass ich eigentlich, also ich verstehe, warum man das so sehen kann, Writer's Writer. Ich glaube, man hat das jetzt hier auch in diesem letzten Gespräch, das wir jetzt hier die ganze Zeit geführt haben, schon gemerkt. Aber wenn ich jetzt nach deinem Lieblingsbuch frage, es ist auch so ein bisschen mit dem Anspruch daran zu denken, so, okay, aber wenn jetzt jemand, also ich möchte niemandem Angst machen, wenn wir die ganze Zeit immer sagen, wie facettenreich und wie groß dieses Werk ist, weil eigentlich ist das Gegenteil der Fall, was wir ja jetzt auch hier schon ein paar Mal versucht haben, klarzumachen, dass es eben gerade bitte keine Angst haben soll und sich mutig hineinwerfen soll, wie in ein Freibad oder ein See, und einfach genießen soll, was dann passiert. Und genau, deshalb dachte ich, versuchen wir doch mal einen Ansatz zu finden, wie wir jetzt Menschen, die nicht zwangsweise sich den ganzen Tag mit Literatur beschäftigen, dazu bringen, sich mal mutig in das Tawada-Meer zu begeben.
Ich finde tatsächlich, das Bad ist der beste Einstieg. Also nicht nur der beste für andere. Ich glaube, es ist vielleicht auch einfach so ein Herzensbuch, weil es das erste war, das ich gelesen habe. Das ist sozusagen für immer einfach sozusagen dieses besondere Lesen. Und das bleibt es. Ich habe es auch schon, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Text gelesen habe. 10-mal oder so in meinem Leben bestimmt. Und ich finde, er ist leichtfüßig, er erzählt eine Geschichte auf sehr rätselhafte Art und Weise. Es ist so, also was man oft auch über Tawada sagt, ist kafkaesk, das ist ein Wort, das ist sozusagen ein schwieriges Etikett, aber in dem Fall würde ich sagen, es ist okay, das zu verwenden. Es ist die Geschichte einer Befreiung. Es ist also sehr, es ist auch Live-Writing, ne? Das haben wir noch gar nicht gesagt, also was Tawada tut.
Live-Writing, das ist ja schon wieder ein neues Wort, was ich heute gelernt habe.
Live-Writing, also das ist ja sozusagen, wenn man nicht sagen will, autobiografisch, also das sowieso nicht, aber autofiktional, das passt bei ihr nicht wirklich, finde ich. Aber Live-Writing, das tut sie. Sie schreibt schon sehr dicht am eigenen Leben und Erleben. Und ich glaube, diese Schmerzpunkte, die wir auch benannt haben, dieses ich gehe aus meinem Land und ich verlasse meine Mutter, meinen Vater unter Schmerzen und ich komme in dieser Kultur an, die mich permanent versucht, also mit ihren Schablonen zu vermessen und zu zähmen und zu verstehen, also ein gewaltvolles Verstehen. Davon erzählt dieser Text, und es ist aber auch ein Text, der eine Befreiung erzählt und der eigentlich eine auch uns erzählt, dass Literatur uns befreien kann, dass sie uns helfen kann dabei, die Dinge eben nicht so eng zu führen und nicht mit diesen Totschlagwörtern die ganze Zeit zu operieren. Ich glaube, damit würde ich anfangen. Und es ist mein Lieblingstext, das ist so. Das ist so. Also es sind natürlich viele andere wunderbare dazugekommen. So, also Akzentfrei ist ein ganz tolles Buch. Auch ein Gast ist auch herrlich. Abenteuer der deutschen Grammatik.
Sehr, das habe ich hier auch. Ne?
Das nackte Auge. Aber die Mandarinen müssen heute Abend noch geraubt werden. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Titel. Tintenfisch auf Reisen. Das sind so drei Novellen. Verwandlung, die Poetikvorlesung. Auch sehr hübsch. Opium für Ovid. Ein Kopfkissenbuch von 22 Frauen. Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ne? Also diese Vielfalt und dieses Verspielte und diese Ästhetik, die uns so fasziniert. Eine Japanologin oder ein Mensch, der sich mit japanischer Literatur sehr gut auskennt, der kann natürlich das auch alles einordnen, ne? Sozusagen. Und das habe ich teilweise auch versucht mit meinen begrenzten Mitteln in meiner Arbeit und habe aber gemerkt, so, es ist super interessant, mich in diese Tradition reinzuarbeiten und zu schauen, also ne, das Kopfkissenbuch ist so eine Anspielung auf einen sehr frühen weiblichen Text der japanischen Literaturgeschichte, das Kopfkissenbuch der Hofdame Seishonagon, ist ein ganz, ganz toller Text, auch in Ich-Perspektive geschrieben, sind so Alltagsbeobachtungen am Hofe, eben eine Hofdame, die erzählt, und das kann man sozusagen alles machen, ne? Man kann sozusagen ganz viele Dinge so rückführen und sagen, ah ja, in dieser und jener Tradition, das fand ich durchaus interessant, aber das braucht es überhaupt nicht. Das braucht es sozusagen für mich als Leserin. Ich muss nicht all das gar nicht wissen oder wiedererkennen oder so. Also das ist dann, glaube ich, tatsächlich so eine Arbeit für Philologen oder so. Aber ich, also no fear, wirklich überhaupt nicht. Dass wer etwas erkennt oder wiedererkennt, wunderbar und schön, aber das steht für sich, dieses Werk, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Und das ist schön, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil das ist ja tatsächlich was man ganz oft erlebt bei, also LeserInnen. Witzigerweise geht es mir manchmal so, wenn es um asiatisches Kino geht. So. Also dass ich dann auch manchmal denke, okay, ich kann, also Wong Kar-wai beispielsweise, dass ich denke, ich kann sehen, dass das tolle Filme sind, aber ich habe immer das Gefühl, ich verstehe irgendwas nicht. Also weil mir viele kulturelle Aspekte einfach dann sehr fremd sind und so. Aber das hält mich manchmal ja, manchmal nein, nicht davor ab, einen Film trotzdem zu genießen. Genauso, und das ist schön, dass du das, bei Literatur witzigerweise geht mir das ganz selten so. Es ist bei Filmen irgendwie was anderes. Ich glaube, weil ich irgendwie so, weiß ich nicht, lesen ist für mich einfach so, vielleicht weil das was ist, was für mich der erste und auch schlussendlich wahrscheinlich immer der einzige Ort ist, an dem ich mich wirklich sicher fühle, wo ich das Gefühl habe, hier werde ich nicht bewertet. So, hier habe ich Raum und ich habe selten das Gefühl, ich werde so zugesendet. Also manchmal schon, aber das ist ja dann der Vorteil, dass man Bücher einfach weglegen kann, wenn man das denkt. So, okay, immer das Gefühl, ich werde eigentlich eingeladen, hier irgendwo dabei zu sein. Und Bei Tawada habe ich das Gefühl, ich bin in einer der besten Partys, auf die ich seit langem war, eingeladen worden. Also, und ich hatte nie das Gefühl, ich sehe genau, was du sagst. Also eben auch natürlich hier diese, das ist auch witzig, alle Bücher, die du gerade hochgehalten hast, in die Kamera, habe ich nicht hier. Also das Werk, das heißt, also sie war ja, hat ja auch wirklich lange in Hamburg gelebt. Ich glaube, sie lebt jetzt in Berlin, ne? Und
ja, genau.
Sie hat aber, ich glaube, 20 Jahre oder so in Hamburg gelebt. Und
ja.
Okay, Bücherhalle, ihr habt da noch was aufzuholen. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, wie viel ausgeliehen war, aber ich habe hier 2, 4, 6, 8, 9 Bücher liegen und keins davon hast du gerade hochgehalten.
Ich müsste auch mal zählen, wie viel sie schon veröffentlicht hat. Also sie ist eine absolute Vielschreiberin.
Wahnsinn, sie ist
muss man
unglaublich
sagen.
produktiv. Es ist,
Ja.
es macht, das macht mir, das ist, das macht mir Angst. Nicht irgendwie, worüber sie schreibt, sondern die
Oh.
Art und Weise, die Tatsache, dass sie so viel schreibt, finde ich beeindruckend. Und ich bin als Leserin sehr dankbar dafür, weil als Autorin selber, die selber sehr langsam schreibt, das finde ich intimidating.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist so ein sprudelnder Quell, habe ich den. Also das steht nie still. Also so wie ihr Sprechen, Denken und auch ihr Gesicht, wenn man mit ihr redet, auf einem Podium nicht stillsteht. Das ist sozusagen die ganze Zeit in Bewegung, im Fluss und ist eigentlich sehr wirklich auch hörend und empfangend sozusagen. Es ist gar nicht dieses senden wollen, sondern es ist wie so ein ganz, ganz durchlässiges Medium. So. Also so ganz, ganz fein einfach in der Wahrnehmung. Und ich glaube, das transportiert sich eben auch in diesen Texten. Die haben eine Konzentriertheit und eine Stille oder eine Ruhe, ohne aber jemals langweilig zu sein. Es ist einfach hochmeditativ eigentlich. Also dass du dir diesen Ort ausgesucht hast zum Lesen, ist vielleicht kein Zufall.
Ich glaube, es war kein Zufall. Ich glaube ja auch nicht an Zufälle. Es ist was anderes.
Und Schönheit, ne? Es geht auch die ganze Zeit. Also die Dinge dürfen, sollen, müssen schön sein. Und das ist aber sozusagen, es wird natürlich auch hinterfragt. Das ist kein Schönheitsbegriff, der irgendwie mit Normen oder so zu tun hat. Aber sie sucht und sieht das Schöne. So in der Sprache, in Gesichtern, in den Menschen. Und ich glaube, da kann man jetzt auch wieder sagen, es ist so typisch japanisch, ne? Also dieses Ästhetisierende oder so. Ich finde, das ist ein Dead End. Also mich hat das nicht verführt, in diese Richtung zu denken. Ich habe sie einfach wirklich genauso entdeckt wie du auch, nämlich als Leserin. So. Also ich habe auch gemerkt, als Wissenschaftlerin, ich komme da komplett an meine Grenzen. Was ich über sie zu sagen habe, das kann ich mit dieser starren, strengen Wissenschaftssprache gar nicht sagen. Also das ist sozusagen interessant. Ich glaube, das war Teil der Verwandlung. Und Rasha, du bist die Erste, mit der ich so ausführlich über sie sozusagen von Kollegin zu Kollegin über eine Kollegin rede. Das ist total, also das gab es noch nie und das ist voll das Geschenk. Das muss ich nochmal sagen.
Danke dir, aber das Geschenk ist wirklich ganz meins, denn also ich freue mich auch total, weil du dich darauf eingelassen hast, weil ich ja eben jetzt nur durch dich überhaupt irgendwie über in sie eingestiegen bin. Es ist jetzt nicht so, als würden sich hier 2 Jahre lange Tawada-Fans treffen, auch wenn es sich ein kleines bisschen so anfühlt. Das ist, ich finde, ich bin ja Novizin in dem Sinne. Ich finde es auch großartig und jetzt habe ich irgendwie alle meine Fäden verloren, die ich gerade in der Hand hatte. Das macht aber nichts. Ach so, genau, das wollte wir könnten jetzt ja natürlich, ich weiß, wir können auch stundenlang hier weiterreden, dass du sagst, dass du als Wissenschaftlerin an deine Grenzen gekommen bist, mit ihr kann ich total nachvollziehen.
Oder?
Verstehe ich voll. Würde mir auch so gehen, weil ich glaube, und das ist ja eben, ich habe ja eben, wie gesagt, nicht promoviert und dieses ganze starre wissenschaftliche Schreiben, Denken, Lesen war nie mein Ding. Und für mich ist halt, also deswegen komme ich auch manchmal in diesem Betrieb an meine Grenzen, wenn ich über Dinge sprechen soll. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, weswegen ich dieses Format, was ich mir hier ausgedacht habe, so genieße, weil es einfach gar keine Regeln hat, weil wir einfach so, also einer meiner Grundantriebe im Leben ist ja immer Begeisterung. Also ich immer denke so, ich möchte einfach nur mich freuen, weil warum sollte ich meine Zeit damit verbringen, mich zu ärgern? Das ist doch blöd. Das Leben ist zu kurz. Und Begeisterung ist ja nun was wirklich auch in der Akademie so gar keinen Platz hat, vor allem nicht im akademischen Schreiben. Und ich glaube, da wäre ich auch total an meine Grenzen gekommen.
Ja, und das ist eigentlich so schade, weil diese fröhliche Wissenschaft, die Tawada selbst betreibt, also in ihrer eigenen Diss und also ich glaube, inzwischen gibt es ein bisschen mehr Raum dafür. Also ich kann ganz wenig darüber sagen, dazu bin ich eigentlich zu sehr raus, aber damals war das echt noch sehr streng, sehr dröge und allein dieses Nicht-Ich-Sagen können. Mhm. Die besten Rezensionen auch, die ich zu Tawada gefunden habe, die sagen ich, die alle, mhm. die schreiben dann auf einmal so poetische Texte. Ich dachte, das ist ja interessant. Seht ihr, ihr wechselt irgendwie das Register, ihr erfindet neue Textformen und sie setzt in einem so eine Kreativität frei, die sich ganz eigene Wege und Formen sucht. Und das ist wirklich interessant. Also sie stiftet auch an. Ich finde, es ist eine Literatur, die anstiftet.
Oh, das ist auch ein schönes Attribut. Literatur, die anstiftet. Ja, total. Ich fühle mich ja auch angestiftet. Also so, ja. Das passt ja auch schön zu dem, was du direkt eingangs gesagt hast, dass sie dir sozusagen so viel, also beigebracht ist eben wieder eigentlich, aber sie hat dich halt angestiftet zu deiner eigenen Literatur. Es ist voll schön. Das hat halt auch, ich glaube, das ist, also ich kenne sie ja nun nicht, aber ich glaube, das könnte ein Wort sein, das ihr, glaube ich, gefallen würde, weil es auch so ein bisschen was Schelmisches hat. Ne, irgendwie dieses so ein bisschen kleines Augenzwinkern, aber immer mit Herz. Also, also ich bin auch wirklich, es ist witzig, wir kommen hier von einem Begeisterungsstrom in den nächsten. es ist fantastisch, es ist super.
Ich hätte noch zwei
schelmische
Zitate.
Bitte.
Vielleicht den Ton nochmal, wenn du magst, wenn es passt.
Unbedingt, bitte, bitte, ja. Also alles, was irgendwie, was uns nochmal zeigt, wie toll sie schreibt und was sie alles irgendwie uns zu erzählen hat, immer.
Okay, das eine Zitat stammt, also weil sie sich auch ganz doll beschäftigt mit, was passiert eigentlich so, wenn man versucht, etwas, das man sieht, in Sprache zu fassen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sprechen und Schreiben? Das ist nicht keineswegs dasselbe. Und es gibt ein Zitat von ihr, das liebe ich sehr, das ist aus Der Apfel und die Nase, heißt der Text. Natürlich kann man nicht so schreiben, wie man spricht, wie man auch eine Suppe nicht so malen kann, wie sie schmeckt.
Das ist so eindeutig.
Es ist so simpel, es ist so, aber es ist so ganz, ganz herrlich, finde ich. Und das andere, das kann ich nur aus dem Kopf zitieren. Das habe ich mir leider, ich wollte es mir noch rausschreiben, habe ich nicht mehr geschafft. Da sagt sie, ich habe Zuneigung zu Ziegen, weil ihre Pupillen nicht aus senkrechten, sondern horizontalen Linien bestehen. Habe ich es richtig gesagt? Ich hoffe es. Was sind das für Pupillen? Welche Pupillen hat die Ziege?
Ich habe keine Ahnung. Oder? Warte mal, ich glaube,
ich
habe gerade das Gefühl, dass ich, aber ich, das habe ich, glaube ich, auch nur fantasiert. Ich dachte gerade, vielleicht habe ich das ja in einem der Bücher als Titelbild, aber es stimmt gar nicht. Aber weil ein anderes Buch hier so Augen als Überseezungen, was ich natürlich direkt total blöd irgendwie als Übersetzungen gelesen habe. So, aber da ist so ein Gesicht drauf mit so Augen. Ich glaube, das hatte ich gerade im Kopf. Ich dachte, vielleicht gucke ich mal, ob irgendwo eine Ziege.
Pass auf, ich habe es gefunden. Darf ich nochmal?
Bitte!
So, es stammt aus dem Text Wörter, die in der Asche schlafen.
Ach, das ist auch schon wieder so ein Text.
Also die Titel, ne, auch wirklich
Wahnsinn.
Ganz vorne.
Also ganz, ganz groß.
So, jetzt nochmal. Ich habe Zuneigung zu Ziegen, weil ihre Pupillen nicht aus vertikalen, sondern aus horizontalen Strichen bestehen.
Oh. Schon alleine Zuneigung zu Ziegen.
Ja, ich weiß. So diese Alliteration. Und so, also so, genau, es ist so. Es ist auch aus den Übersetzungen.
Guck mal, dann hätte ich sogar ja auch hier gehabt. Herrlich. Oh Mann, Daniela, ich habe irgendwie das, ich weiß nicht so genau, ich will eigentlich noch die ganze Zeit mit dir weiterreden, aber wir reden schon so lange und ich glaube, ich will jetzt auch HörerInnen nicht überstrapazieren, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen das nochmal wiederholen und wenn irgendjemand zuhört, vielleicht auf einer Live-Bühne, das stelle ich mir als großartig vor, dass wir das hier nochmal, also ich werde jetzt ja auf jeden Fall weiterlesen, also da habe ich ja gar keinen Zweifel dran. Ich habe auch schon eine andere Freundin angesteckt mit meiner Begeisterung, die Tawada noch nicht mal kannte.
Ja.
Und genau.
Wer war die Kollegin, die über sie reden wollte? War das Lilian Peters?
Nee, Andrea Karimé, die auch gerne über sie geredet hätte, aber die jetzt, verrate ich noch nicht, über wen sie redet. Also, was heißt, ehrlich gesagt, wir haben noch zwei in der engeren Auswahl und werden uns darauf einigen. Aber genau, Annika Reich zum Beispiel hatte auch geschrieben, dass sie es ganz toll findet und Tawada irgendwie abfeiert und. Also Writers Writer.
Es gäbe so viel zu sagen. Es gäbe so viel zu Writers Writer, aber eben viel mehr. So
ja, So. Also einfach, sie ist halt wirklich so ein Geschenk an, ja, wie kann man sagen, ohne kitschig zu werden, an die Menschheit, weil es so, also weil es eben so viel Freundlichkeit und Demokratie auf eine blöde
ja.
Art und Weise
ja.
uns auf ganz simple Formen näher bringt. Also ich möchte mir aus diesem Gespräch rausnehmend heute für den Tag vornehmen, dass ich mein Judgy Eye mal ein bisschen im Griff habe. Ich meine, ich versuche es wirklich, aber.
Ja. Das ist schön. Das ist schön.
Möchtest du abschließend noch irgendetwas zu ihr sagen, außer dass wir noch 3 Stunden weitersprechen könnten? Oder noch was vorlesen vielleicht?
Oh je, ja.
Aber musst du auch nicht.
Also ich habe noch ein, gut, aber man könnte einfach, wir können einfach stundenlang noch weitermachen. Das,
ich glaube auch.
Du stop me, wirklich. Das ist so. vielleicht noch sozusagen einmal, also was wir ein bisschen, oder was ich nicht so deutlich gesagt habe, ist, glaube ich, auch das akademische Ich, das gerade sich zu Wort meldet, so weep, weep, und sagt, das musst du aber unbedingt noch erwähnen. Na, es ist natürlich dieses permanente Spiel auch zwischen der japanischen Schrift und der deutschen Schrift oder der japanischen gesprochenen Sprache und der deutschen Sprache. Und das Werk ist sozusagen voll von dem Betrachten und darüber nachdenken, was unterscheidet diese Sprachsysteme voneinander oder Schriftsysteme. Und das ist aber auch überhaupt nicht, es klingt jetzt so kompliziert und akademisch, wenn ich sage, ist es aber nicht, weil das klingt dann zum Beispiel so, das ist vielleicht das letzte Zitat und das ist auch wirklich ganz schön. Sowas macht sie die ganze Zeit. Das chinesische Schriftzeichen für Körper setzt sich zusammen aus dem Zeichen für Mensch und Buch. Heißt das, dass der Körper ein Buch ist, das so tut, als wäre er ein Mensch?
Ach.
Ja, wir haben gar nicht, genau, wir schwelgen nur noch. Melting, oder?
Aber wirklich, also es ist einfach nicht, wie geht das, dass ein Mensch so konstant, also auch was du auch über sie gesagt hast, gerade als Mensch, wie du ihr begegnet bist, auch persönlich, so eine Durchlässigkeit zu haben, mit aber trotzdem in so einem, in einer hohen Frequenz an Produktivität, aber nichtsdestotrotz, also man merkt ja auch diesen Texten an, natürlich geht die total wach durch die Gegend, anders könnte sie diese Texte gar nicht schreiben.
Ja.
Und also, kleines Weltwunder, also irre, irre. Also, ne, wenn ich mir das immer versuche vorzustellen, wie das ist, man muss ja auch irgendwie, also ich bin ja schon überfordert, wenn ich einmal in Berlin S-Bahn fahre, ja, weil es so viel ist und es ist laut und es sind so viele Leute und es sind so viele Reize und so und wenn ich dann das Gefühl hätte, also dann deswegen, es hat ja auch einen Grund, warum ich mich dann in den Botanischen Garten setze und nicht in einen Café, weil ich das Gefühl habe, ich brauche irgendwie so die Ruhe und das bisschen Vogelgezwitscher und nutze mein Privileg dann voll aus, dass ich nicht irgendwo sitzen muss, wo es Lärm hat. Also Wahnsinn, irre. Also ich kann dir wirklich nur nochmal danken dafür, dass du sie in mein Leben gebracht hast. Und
cool.
Wenn das wird jetzt für immer und ewig mit dir verbunden sein,
das
dass ich in diese Autorin irgendwie hier bei mir mit einziehen wird und sie ja mich wahrscheinlich die nächsten bis auf absehbare Zeit begleiten wird. Also
großartig.
Bin sehr dankbar. Ich finde es ganz toll. Und das war ganz toll, auch mit dir so viel und so wild irgendwie drüber zu sprechen. Und ich hoffe, irgendjemand hat uns noch bis zum Ende gefolgt, weil ich glaube.
Stimmt, oder?
Ich hoffe. Und wenn nicht, egal, dann hatten wenigstens wir irgendwie eine schöne Zeit. Ich danke dir ganz, ganz, ganz doll, Daniela. Es war super. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir. Es ist ein ganz tolles Gespräch. Und wir stiften jetzt einfach alle an mit dem kleinen Weltwunder.
Ja, bitte. Daniela, ich danke dir. Mach's ganz, ganz gut. Ja, alles Liebe.
Ja, alles
Tschüss.
Liebe. Ciao.
Das war die neue Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit Daniela Dröscher und ihrer Heldin Yoko Tawada. Wie immer findet ihr alles, worüber wir sprechen, in den Shownotes verlinkt und ich freue mich, wenn ihr uns unter vampire-podcast auf Instagram folgt, den Podcast auf der Plattform eurer Wahl abonniert und uns dort ein paar Sterne hinterlasst und uns weit und breit weiterempfehlt. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Mein Name ist Rasha Hayat, Schriftstellerin, Übersetzerin und Host und Erfinderin von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben.